Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Das Filmmagazin. Mit Patrick Wilinski.
Herzlich willkommen zu unserem wöchentlichen Blick in die Welt des Films. Robert ist ein Polizist, der undercover in einer falschen Liebesbeziehung lebt. Seine Partnerin ist Leni, eine kriminelle Transfrau, die vorzeitig aus dem Gefängnis entlassen wird, um den Kopf eines Verbrecherrings der Polizei ans Messer zu liefern. Das ist die Ausgangslage des deutschen Genrefilms Bis ans Ende der Nacht, der Donnerstag in unsere Kinos kommt. Und dieser düstere Film Noir, der klingt dann mitunter so.
Wir könnten doch wirklich Urlaub machen. Also wenn das alles vorbei ist, mache ich natürlich.
Ja, genau. Also pass mal auf. Das ist dein Radius, ja?
Was für ein Radius?
Na, dein Radius. Und mal einen Fuß hoch. Und, wie fühlt sich's an? Du bist nicht draußen. Deine Zelle ist nur ein bisschen größer. Kapiert?
Ein Ausschnitt aus Bis ans Ende der Nacht, der seine Weltpremiere auf der diesjährigen Berlinale im Wettbewerb gefeiert hat und dort auch ausgezeichnet wurde mit dem Silbernen Bären für die beste darstellerische Leistung in einer Nebenrolle. Der Preis ging damals an Thea Ehre, die die Femme Fatale in dieser Geschichte spielt, die Leni. Und über diesen Film möchte ich sprechen mit dem Regisseur Christoph Hochhäusler und dem Drehbuchautor Florian Plummeier. Hallo, herzlich willkommen.
Hallo, hallo Patrick.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Ja, was war denn die Inspiration für diesen Thriller? Wie ist denn diese Geschichte entstanden?
Es fing eigentlich an, würde ich sagen, mit der Figur von Robert, und da gab es schon ein paar Vorbilderideen, aber eigentlich ging es um einen verdeckten Ermittler. Das war eigentlich so die Kernidee, der sein falsches Leben lebt. Und es ging immer um die Frage nach der Wahrheit der Gefühle, also sozusagen die wahren Gefühle im falschen Leben. Das war eigentlich so, würde ich sagen, die Kernidee. Und alles andere hat sich dann in der gemeinsamen Entwicklungsarbeit daraus entsponnen, sozusagen aus diesem Kern, die auch irgendwie, letztlich ging es alles aus der Figur heraus.
Also am Anfang war wirklich eine Figur da, und diese Figur war im Grunde auf der Suche nach einer Geschichte, die, so habe ich sie empfunden, die ihn herausfordert oder die ihn auch in seinen Bruchstellen und Widersprüchen sichtbar macht. Und das kam dann nach und nach in so einer Schlangenlinie der Entwicklung, ja.
Der Film beginnt ja mit einem sehr tollen Vorspann. Das ist eine sehr ungewöhnliche Idee. Auch ein Zimmer oder eine Wohnung wird eingerichtet. Im Schnelldurchlauf sehen wir das, wie da die Fliesen verlegt werden, wie es tapeziert wird. Das wirkt auch so, als würde der Film uns schon sagen, hier ist auch ein Einblick in etwas, das gemacht ist, in eine Gemachtheit.
Ja, absolut. Also ich hatte zeitweise auch die Vorstellung, dass man so fast noch die Drehbuchseite sieht. Also vielleicht wäre das auch lustig gewesen, den Cursor zu sehen, der am Anfang sozusagen tippt, Innentag und so weiter. Ja, ich finde toll, wenn der Zuschauer zwar zeitweise versinkt in einer Fiktion, aber immer wieder auch darüber nachdenken kann, dass das gemacht wird, dass das hergestellt ist. Und dass diese Herstellung sozusagen Autoren hat oder Absichten, und dass man auf der Hut sein muss.
In diese Wohnung zieht ja ein Paar ein, ne? Der schwule Polizist Robert und Leni, eine Transfrau, die aus dem Gefängnis entlassen wird. Und die soll das Vertrauen eines Kriminellen gewinnen. Und zusammen sind sie halt undercover in dieser ja noch gefakten Liebesbeziehung. Das ist schon sehr viel Lüge und sehr viel Täuschung gleich am Anfang für diese beiden Figuren.
Absolut. Ich finde auch manchmal, ich fand während der Entwicklung auch oft, verrückt, Florian, können wir das nicht ganz einfach machen? Aber ich finde, dass dieses Dickicht, wenn man sich darauf einlässt, eben dann doch auch etwas ermöglicht, nämlich so eine Art von Unübersichtlichkeit, in der man ganz stark auf sein Gefühl vertrauen muss. Und unser Leben ist ja auch eigentlich sehr kompliziert oft, ja. Und das fand ich eigentlich faszinierend, dass man erstmal den Wald vor lauter Bäumen nicht sieht und dann nach und nach doch einfach zu Situationen kommt, die ganz basic sind, sage ich mal.
Inwiefern ist das vielleicht auch eine Erzähltaktik, also so wie ich jetzt verstanden habe, quasi diesen Überblick über den Plot dem Zuschauenden zu verweigern, fast schon zu sagen, naja, es wird kompliziert und vielleicht soll es auch so sein.
Das ist bestimmt schon konzeptuell auch gewesen, also das war auf jeden Fall konzeptuell diese Idee, dass es eben ständig da um die Frage geht, sozusagen, was jetzt das Reale oder das Authentische so irgendwie ja abgeschmackt ist, vielleicht auch klingen mag im Prinzip dabei. Ich glaube, Christoph, du hast ja mal geschrieben oder mal gesagt, dass es irgendwie so ein Spiegelkabinett wäre, und es geht ja, also nicht umsonst, glaube ich, gibt es ja relativ viele Reflexionen oder Dinge sozusagen, die man die wir nur sehen in der Reflexion von etwas. Und ich glaube, das ist einfach auch irgendwie immer schon eine Kernidee dieser Geschichte gewesen, dass es so viele Ebenen gibt, dass man selber manchmal den Überblick verliert. Und das war vielleicht auch der Grund, warum diese Drehbuchentwicklung so lange gedauert hat, weil wir selber dann manchmal sozusagen wie dann wieder neu schauen mussten, sozusagen, wo sind echt die Schichten und was sozusagen ist jetzt eigentlich, was uns am meisten interessiert.
Es fordert ja auch den Zuschauer auf eine gewisse andere Art und Weise. Und es ist ja auch gar nicht so ungewöhnlich in der Filmgeschichte. So ein prominentes Beispiel ist ja The Big Sleep. Da weiß man ehrlich gesagt auch nicht wirklich, warum Humphrey Bogart und Lauren Bacall sich da jagen. Irgendwas ist geklaut worden, irgendwas wird gesucht. Das ist aber auch vielleicht gar nicht so wichtig.
Nein, es hilft natürlich, weil es irgendwann muss man aufgeben und im besten Fall gibt man sich dann in diesen Sumpf. Und das stimmt, im Film Noir gibt es ja viele Filme, die so Plots haben, die man kaum nacherzählen kann. Ein anderer, der mir sehr wichtig ist, ist Out of the Past zum Beispiel. Wahnsinnig kompliziertes Gestrüpp, aber übrig bleibt die Frage der Gefühle, die Frage des Vertrauens und so weiter. Und ich hatte mal geschrieben, ich will einen Film machen, der wie ein Spiegelkabinett ist, an dem man sich den Kopf stößt. Und das finde ich eigentlich auch, wenn wir zurückgehen zu deiner Frage, warum sieht man am Anfang, wie das gemacht ist, interessant für einen selbstbewussten Zuschauer, der eben in so einem Film ja erstmal Orientierung sucht und sie sich dann eben selbst, er muss sozusagen die Machete im Dschungel selbst finden.
Das Zentrum des Films ist ja dieses Pärchen und ich glaube, wir sollten jetzt diese zwei Figuren einzeln mal betrachten, weil sie ja schon auch irgendwie durchflutet sind, auch von gewissen Art von Vorbildern aus der Filmgeschichte. Also da haben wir Robert, der auch schon so vom Outfit her diese Lederjacke, die längeren Haare, er spricht nicht gerne, zumindest spricht er nicht sehr viel. Der hat schon sowas von so einem US-amerikanischen Polizisten, der irgendwie noch Teil des Apparats ist, aber irgendwie keine Lust mehr hat. Muss man ihn so begreifen? So ein Maverick?
Das war schon die Idee. Also ich habe tatsächlich auch recherchiert für dieses Drehbuch und versucht, besser gesagt, zu recherchieren, weil das ja nicht ganz einfach ist, was über verlegte Mittel herauszubekommen. Und ich fand die Erkenntnis interessant, die ich von mehreren Seiten da gehört habe, also von verschiedenen Leuten, die wirklich in diesem Apparat gearbeitet haben, dass im Prinzip die besten verdeckten Ermittler schlechte Polizisten sind gewissermaßen. Also Leute, die am schlechtesten in den Polizeiapparat passen, sind die besten verdeckten Ermittler, weil sie sich quasi am wenigsten verstellen müssen. Also und ich glaube, dass das bestimmt ein Stück weit auch jetzt die Figur von Robert mitgeprägt, die natürlich sonst auch diese ganzen Genre-Referenzen, die ja gerade schon angeklungen sind, auch mit in sich vereint auf jeden Fall. Also klar gibt es da auch filmische Vorbilder ein Stück weit.
Aber was immer wieder auftauchte, war der Satz, dass man nicht spielen darf als verdeckter Ermittler. Und unsere Idee war eigentlich, dass Robert jemand ist, der in diesem falschen Leben näher bei sich ist als in dem richtigen. Oder dass das zumindest unzuverlässig ist, wo er eigentlich wirklich zu Hause ist mit seinen Gefühlen, mit seiner Identität. Und das passt schon zu dieser Erfahrung, sag ich mal, die uns mitgeteilt wurde, dass man bis zum gewissen Grade dem Milieu auch angehören muss, in das man infiltrieren soll, weil man eben es nie aufrechterhalten könnte, sowas zu behaupten nur.
Sein Pendant ist ja Leni, die Transfrau, die aus dem Gefängnis kommt. Und ich habe mich erstmal ganz basal gefragt, wie verändert so eine Figur beim Schreiben die Geschichte oder verändert sie sie gar nicht? Queert die queere Figur das Genre so?
Also ich würde sagen, aus der Erfahrung der Entwicklungsarbeit hat das eine Menge verändert. Also wie Christoph gerade schon angedeutet hat, war Robert als Figur auf der Suche nach der Geschichte und irgendwie, es gab verschiedene Versionen davon einfach, würde ich mal sagen. Und der Punkt, an dem Leni in diese Geschichte dann dazu kam, hat sich das Ganze, würde ich dann sagen, eigentlich irgendwie auch so eine Art von irgendwie Perspektive einfach begeben oder sozusagen so eine Fluchtlinie, dass dann auch eine Geschichte daraus geworden ist, sozusagen im Sinne von, dass sozusagen Robert ein Gegenüber hat. Und das erscheint mir zumindest jetzt im Nachhinein irgendwie auch folgerichtig, dass jetzt irgendwie Robert als ein verdeckter Ermittler, der gar nicht mehr weiß, wer er selber ist, weil er sich in diesen ganzen Spiegelungen und so auch quasi in diesem Spiegellabyrinth auch ein Stück weit verloren hat selber, eben jemand, es mit jemandem zu tun hat, mit einer Frau, die genau weiß, wer sie ist, aber sozusagen die wiederum den Konflikt hat mit dem Außen, die ihr das abspricht, die zu sein, die sie eigentlich ist. Also von daher glaube ich schon, dass es da einen wichtigen Impuls für die Entwicklung gegeben hat.
Aber gleichzeitig war es sicher so, also oder mir ging es so, ich wollte eine Transperson erzählen, ohne deshalb einen Film über Transidentität zu machen oder über ein Problem oder sowas, sondern einfach, mich hat diese Figur interessiert. Ob das erlaubt ist, sozusagen, ob das geht, ob das auch, sag ich mal, politisch produktiv ist, müssen andere beurteilen. Aber ich würde es jederzeit verteidigen, dass man so eine Figur einfach als Teil, als, als Teil einer Erzählung mitnimmt. Und dann gibt es natürlich Punkte, wo da Funken entstehen. Und die finde ich auch produktiv, oder so habe ich es empfunden. Also zum Beispiel eine Frage, die immer mal wieder bei der Lektüre des Drehbuchs aufkam, von verschiedenen Seiten: Wie stark soll sich die Umwelt an ihr stoßen? Und eine wichtige Stütze für uns war Julia Monroe, die Drehbuch beraten begleitet hat, eine ganz tolle Transaktivistin, der es eben zum Beispiel ganz wichtig war zu sagen, ja, diese Erfahrung der Diskriminierung und das Deadnamings und so weiter, das soll alles vorkommen. Dieser Schmerz soll da sein. Andere finden, dass das kontraproduktiv ist. Aber so sozusagen mal, so haben wir uns da durchbewegt. Weiß nicht, klingt das zu defensiv?
Nein, gar nicht. Aber es zeigt ja auch, dass so eine Figur, aber auch so eine Konstruktion ja im deutschen Kino gar nicht normal ist oder gar nicht so gegenwärtig ist, dass es immer eine Art von Annäherung zu sein scheint an auch einen Modus des Erzählens mit so einer Figur.
Auf jeden Fall. Also ich meine, es gibt natürlich in einem Jahr mit 13 Monden, also es gab in den 70er Jahren schon im weitesten Sinne Transfiguren im deutschen Kino, aber dann auch lange nicht mehr. Und es stimmt, es gibt jetzt nicht unbedingt wahnsinnig viel Vorbilder.
Aber es fiel schon der Name Fassbinder, nicht direkt, aber indirekt. Und wenn man bis ans Ende der Nacht sieht, da fassbindert es ja schon, zumindest auf einem visuellen Code, hatte ich das Gefühl. War das denn auch visuell ein Referenzrahmen vielleicht, das Kino von Fassbinder?
Also nicht bewusst. Also ein Jahr mit 13 Monaten ist tatsächlich ein Lieblingsfilm für mich, aber wir haben ihn jetzt nicht zum Beispiel nicht dafür angeguckt. Da haben andere Sachen eine Rolle gespielt. Und Fassbinder ist natürlich jemand, mit dem ich mich auseinandersetze. Das, glaube ich, geht gar nicht anders, wenn man in Deutschland Filme macht. Aber ich könnte nicht sagen, dass er mir sehr nah ist. Die Art, wie er mich stört, ist sehr produktiv, so würde ich sagen.
Aber dann will ich trotzdem nochmal bei der Visualität von Bis ans Ende der Nacht bleiben, weil es ist ja auch ein sehr stilistisch selbstbewusster Film. Es gibt unglaublich viele Kamerafahrten. Ich weiß gar nicht, ob ich das letzte Mal im deutschen Film so viele Kamerafahrten gesehen habe. Was war da die Idee hinter dem Stil, hinter dem visuellen Code des Films?
Also auch da geht es ja darum, dass man die Übersicht verweigert oder auch bestimmte Perspektiven, die so eine zentrale Übersicht erlauben, zerstört. Es geht auch immer wieder darum, gerade in diesen Fahrten, den Moment zu verweigern, an dem sich eine Szene zum Beispiel dreht oder also diesen, wo der Mantel der Geschichte oder was auch immer zu greifen ist, den verpassen wir immer oder wir haben das Gefühl, vielleicht haben wir das Wichtigste gerade nicht gesehen und das war mir wichtig als Gefühl für diesen Schwindel. Also der Schwindel im Sinne, man bewegt sich nicht auf sicherem Grund.
Ist ja interessant. Es gibt ja Momente, wo die beiden tanzen gehen. Diese Momente des Tanzkurses sind ja auch sehr wichtig, wo die Kamera sich ja auch quasi mit ins Tanzen besetzt. Das ist ja fast schon eher was aus dem amerikanischen Kino. Also es wirkt so dieses, sie tanzen ja auch vielleicht kein Walzer im ersten Moment.
Ja, das Tanzen ist auch so eine Art Anachronismus, der in den Film kam und zusammen mit der Musik, über die wir vielleicht noch sprechen können, ja, auch die Frage stellt, ist das überhaupt Gegenwart? Ja, also das hat ja so, also es gibt natürlich noch Tanzkurse. Diese Tanzschule ist auch noch am Leben, die wir da gefilmt haben. Aber jetzt habe ich meinen Faden verloren.
Ja, nee, wir können vielleicht auf die Musik wirklich eingehen. Das sind ja vergessene Lieder. Es gibt, das sind 30er Jahre, 40er Jahre. Zara Leander ist dabei, Hildegard Knef. Das ist ja auch schon eine gewisse Verortung, die sagt, nicht Gegenwart im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja, also es gibt auch 50er, 60er, 70er, 80er und auch Gegenwartsmusik. Also es ist querbeet.
Klassik auch, ja.
Aber es ist meine Idee gewesen und das habe ich früher auch mit Florian diskutiert. Teilweise war es auch mal eine bewusstere Ebene im Drehbuch, dass die Musik eigentlich für die Gefühle steht, die, sag ich mal, erreicht werden sollen oder von denen man träumt, sie zu erreichen. Also eine Absolutheit, die dann im Gegensatz gerät zu dem, was wir erleben zwischen den beiden, wo eben die Gefühle oft nicht ausreichen oder dissonant sind. Und ich fand es sehr produktiv, dass es so eine Art Kontrapunkt gibt, der so einen Raum öffnet, was eigentlich sowohl ermutigend ist, als auch so ein bisschen, ich würde sagen, bedrohlich. Ja, weil wenn jemand, wie das ja im deutschen Schlager immer passiert, so sehr eben das Glück besingt oder diese Absolutheit der Gefühle, dann ist das ja auch eine Art von Anspruch, hinter dem man zurückbleiben muss.
Mir ist ja aufgefallen, dass im deutschen Kino eigentlich so der Polizeifilm, also im Kino jetzt, eher unterrepräsentiert ist. Und ich wollte fragen, wenn man allein schon so ein, ja, Film Noir, Polizeifilm weitesten gehend schreibt in Deutschland. Gibt es da eine Hemmung, weil irgendwie alles an dieser Messlatte Tatort gemessen wird? Bei mir erzählen schon auch hin und wieder Drehbuchautoren, dass sie deshalb lieber von diesem Genre, wenn es ums Kino geht, die Finger lassen. Weil am Ende ist Polizeifilm in Deutschland vor allem Tatort. Und bis ans Ende der Nacht ist ja gerade kein Tatort im wahrsten Sinne des Wortes.
Genau, das wäre jetzt auch mein, glaube ich, der erste Punkt, den ich sagen wollen würde, dass es eben halt kein Tatort ist, oder das, also kein Kriminalfilm vor allem. Also es gibt einen Unterschied zwischen Polizeifilm und Kriminalfilm, würde ich sagen. Also der Kriminalfilm, wo es ja irgendwie um die Aufklärung einer Tat geht, eines Mordes meistens, oder eben den Polizeifilm, wo es wirklich um die Arbeit der Polizei geht. Ich glaube, die Messlatte oder die Schwierigkeit liegt auch eher darin, weil es sozusagen gerade im Fernsehen einfach so wahnsinnig viel Krimi schon gibt, also überhaupt für das Kino sowas herzustellen. Also ich glaube, da ist sozusagen auch allein die, würde ich sagen, die Entwicklung und Finanzierung und sozusagen also die Ermöglichung seines Films nicht ganz einfach ist tatsächlich. Wobei der Film ja gar keinen großen Anspruch hat, würde ich sagen, jetzt irgendwie einen Realismus von Polizeiarbeit darzustellen. Und ich glaube, das ist vielleicht auch der Punkt, wo es eben gar kein Polizeifilm ist, weil es eigentlich eine Liebesgeschichte in erster Linie ist und das andere so Folien sind oder Genrefolien, durch die wir diese Geschichte vielleicht betrachten.
Ich glaube, es gibt noch einen wichtigen Unterschied zu dem im Fernsehen omnipräsenten Krimi. Und zwar, wir haben keinen obrigkeitlichen Film gemacht. Also im Fernsehen ist es ja doch fast immer so, es gibt natürlich die berühmten Ausnahmen, aber fast immer so, dass die Polizei mehr oder weniger neutral versucht aufzuklären und die Welt wieder ganz zu machen. Und es gelingt ja fast immer. Ja, also, und bei uns ist die Polizei ja nun nicht sehr zuverlässig, auch nicht sehr regelkonform, wie das ja übrigens auch gar nicht so unrealistisch ist, dieser Aspekt. Und wir können eigentlich keine ganz klare Unterscheidung treffen zwischen den Qualitäten der Verbrecher und denen der Polizisten. So, also das ist so ein gemeinsamer moralischer Sumpf, würde ich sagen.
Gut, das war ja auch, glaube ich, auch das, was uns interessiert hat daran. Also diese Figur des verdeckten Ermittlers, also der, wie du gesagt hast, der gar nicht spielt. Und zum Beispiel allein der Fakt, dass es da halt eben wirklich Dopingkontrollen oder halt Drogenkontrollen gibt, spricht ja schon einiges dafür, dass es da tatsächlich in der realen Polizeiarbeit gewisse Schwierigkeiten zu geben scheint, die Überschreitung und sozusagen die Einhaltung von Gesetzen in bestimmten Situationen sicherzustellen einfach.
Drehbuchautor Florian Plummeier und Regisseur Christoph Hochhäusler sprachen mit mir über ihren sehr intensiven und auch provokanten Genrefilm Bis ans Ende der Nacht. Der Film, der schon auf der Berlinale ausgezeichnet wurde, kommt Donnerstag in unsere Kinos. 2001, da reist die junge niederländische Studentin Tanja Neimeyer nach Kolumbien. Sie will als Englischlehrerin arbeiten, sie will die Welt etwas erkunden. Dass in diesem Land aber ein Bürgerkrieg herrscht, ist ihr zunächst egal. Dann verschwindet Tanja. Und Jahre später, als der Friedensprozess der kolumbianischen Regierung mit den FARC-Rebellen Fahrt aufnimmt, da taucht diese Tanja wieder auf als Übersetzerin und Wortführerin der FARC. Die ganze Welt rätselte über diese englisch sprechende Frau unter den Rebellen. War Tanja jetzt ein entführtes Opfer oder war sie eine Terroristin? Diesen Weg dieser Frau schildert jetzt ein Dokumentarfilm im Kino. Tanja, Tagebuch einer Guerillera, ist von Regisseur Marcel Mettelsiefen, den ich vor der Sendung sprechen konnte. Und ich wollte ihn zunächst fragen, wann er denn zum ersten Mal vom Schicksal von Tanja Neimeyer erfahren hat.
2014 waren die Friedensverhandlungen in Havanna in Kuba und ich bin damals mit Jonathan Stock für den Spiegel nach Havanna gefahren, um eine Geschichte über diese Friedensverhandlungen zu machen und jeder sprach von der Holländerin. Die FARC hatte sie als Aushängeschild, gut aussehend, blond, jeden Tag fast ritusmäßig vor die Kamera gezerrt und sie wurde so ein bisschen zum Spektakel. Alle haben sich gefragt, wer ist sie? Und so auch wir. Und ich habe dann kurze Zeit später ein Buch über sie gelesen von besagtem Journalisten, der auch im Film vorkommt, Jorge Botero. Und das las ich wie ein Skript für einen sehr spannenden Spielfilm. Ich habe dann versucht, zu ihr Kontakt aufzunehmen, habe ziemlich schnell gemerkt, dass sie sehr schlechte Erfahrungen gemacht hat mit Journalisten. Insofern war der Zugang nicht einfach. Sie war sehr misstrauisch. Gerade vor allem die holländische Presse, die Boulevardblätter hatten ihre Eltern, ihre ganze Familie drangsaliert und diese Narben sind nach wie vor spürbar. Ihre Tagebücher wurden von einer Journalistin veröffentlicht und sie hat schwere Konsequenzen davon getragen. Insofern war die Arbeit für mich als Regisseur schwerer, als ich gedacht habe. Dokumentarfilm ist immer Vertrauen schaffen, sich zu öffnen, um den anderen zu öffnen. Und dieser Prozess war diesmal wirklich ein langer. Insofern habe ich auch in verschiedenen Sprachen mit ihr versucht zu reden, einfach um sie ein bisschen zu knacken, um zu gucken, um eine Antwort auf diese Frage zu bekommen. Wer ist sie? Warum hat sie das alles getan?
Wer ist sie? Ist natürlich auch so das zentrale Leitmotiv des Films. Ihre Geschichte beginnt ja mit einer Sehnsucht nach Welt, ja? Also sie wird in einem kleinen Dorf in den Niederlanden groß und sie möchte mehr sehen. Und als Studentin will sie dann Englischunterricht in Ecuador geben, obwohl man ihr sagt, du weißt, da tobt gerade ein Bürgerkrieg. Wie würden Sie das eigentlich bezeichnen, diese junge Frau damals? Ist das naiv oder mutig, dann so nach Ecuador zu gehen?
Es ist, glaube, beides. Es war mit Sicherheit mutig. Vor 20 Jahren, sie war gerade mit ihrem Abitur fertig geworden und wollte die Welt verändern und war immer eine sehr starke, ja, eigensinnige junge Frau und hat sich von nichts abschrecken lassen. Als sie in Kolumbien ankommt, sieht sie eine soziale Ungerechtigkeit und fängt sich an, Fragen zu stellen und lernt jemanden kennen, die ihr diese Fragen beantwortet und sagt, hör mal zu, hier gibt es eine Unabhängigkeitsbewegung, eine Freiheitsbewegung, die vor 50 Jahren angefangen hat und die es nach wie vor gibt und die bewaffnet versucht, für die Rechte der Armen einzutreten. Und so wurde sie Teil der Guerilla-Bewegung in den Städten. Es war eine Zeit, wo die FARC-Führung versucht hat, die Revolution nach Bogotá, in die Hauptstadt und auch in die anderen Städte zu bringen. Und dafür war sie natürlich ideal. Sie war blond, sie war Europäerin. Niemand von der Regierung hätte jemals gedacht, dass sie Teil des Untergrunds ist, der Guerilleros. Und so hat sie angefangen, kleine Aktionen zu planen. Bis dann einer der größten und tragischsten Terrorattacken in Bogotá passiert ist, nämlich der im Nachtclub Nogal, wo viele Kinder auch gestorben sind. Und FARC hat die Verantwortung da übernommen damals. Die Regierung unter Uribe, schon einem sehr vehementen Gegner der FARC, hat logischerweise sofort jeden Stein umgedreht, um zu gucken, wer steckt hinter dem Anschlag. Und das war der Moment, wo Tanja sich entscheiden musste. Entweder fliegt sie zurück nach Holland oder sie geht mit den anderen Guerilleros in den Dschungel und ist dann wirklich Teil der Bewegung. Und das hat ihr Leben verändert.
Interessant ist ja auch, dass sie selber nach Worten sucht für das, was sie dann in den Dschungel getrieben hat. Ich hatte schon das Gefühl, Überzeugung ist das eine, aber irgendwie ist da bei diesem jungen Mädchen oder bei der jungen Frau immer noch Abenteuerlust mit dabei.
Ich glaube, Tanja ist ein Mädchen, was nach wie vor auf der Suche, eine Frau mittlerweile, sie ist 45, eine Frau, die nach wie vor sucht. Sie hat sehr viel, sie hat alles auf eine Karte gesetzt und war bereit, für ein Land, das nicht ihres ist, mit dem Leben zu bezahlen. Für, in ihren Augen, die gerechte Sache. Nun ist dieser Kampf gescheitert. Die FARC gibt es nicht mehr als bewaffnete Gruppe. Es gibt viele andere bewaffneten Gruppen, die das Machtvakuum der FARC übernommen haben und besetzt haben. Die soziale Ungerechtigkeit ist nach wie vor immens groß, aber die Gruppe, die sie sich angeschlossen hat, ist nicht mehr da. Und sie, da sie in verschiedenste Sachen verwickelt wurde, steht auf der Liste von Interpol und kann das Land nicht verlassen, ist gefangen in diesem Land, stigmatisiert, hat alles verloren und zahlt für die Taten, die sie getan hat. Und ich glaube, damit zurechtzukommen, das ist nicht einfach. Und ich glaube, deswegen an diesem Zustand des emotionalen Katers, was jetzt, sich neu zu erfinden, da steckt sie noch drin. Und das sieht man, glaube ich, in dem Film ja auch noch an. Es ist ein Film über ein Land, was versucht, Frieden zu schließen, aber es ist gleichzeitig auch ein Film über eine Frau, die nach wie vor versucht, mit dem Frieden zu schließen, was sie bisher getan hat.
Und das hat sie ja probiert, auch wahrscheinlich mit ihren Tagebüchern, die sie sehr intensiv schreibt, wenn sie dann im Dschungel ist. Und diese Notizen sind sehr ehrlich und häufig auch zum Widerspruch dessen, wie sie innerhalb der FARC sich selber darstellt. Diese Tagebücher werden gefunden. Und vielleicht sollten wir nochmal klären, weil diese Tagebücher exportieren ein Bild von Tanja in die Welt, über das sie ja irgendwie nichts weiß, nicht wahr? Also da entsteht ja wirklich so ein Funkloch im wahrsten Sinne des Wortes zwischen dem, wie die Welt Tanja wahrnimmt und dem, wie sie selbst dann im Dschungel ihr Leben als FARC-Rebellin fristet.
Ich fand diese Tagebücher sehr interessant, nämlich ich habe die Tagebücher werden gefunden, das Camp von Tanja wird überrannt von der kolumbianischen Regierung und die Tagebücher geraten in die Hände von der kolumbianischen Armee. Eine Journalistin findet sie, sieht, dass das eine internationale Kämpferin in den Reihen der FARC sein kann und veröffentlicht sie in der kolumbianischen größten Tageszeitung. Das führt dazu, dass Tanja, ihre intimen Aufzeichnungen sind emotionale Statements voller Zweifel. Sie fragt sich, was habe ich hier getan? War es das Richtige? So als Eigenwillige und eine Frau, die gewohnt war, mit dem Kopf durch die Wand zu gehen, in den Reihen einer militärisch sehr hierarchisch strukturierten Bewegung, ist nicht einfach. Und da musste sie natürlich auch viel einstecken und es gab Momente, wo sie stark gezweifelt hat und das hat sie in diese Tagebüchern aufgeschrieben und die sind dann plötzlich veröffentlicht und die Regierung nutzt es, um zu zeigen, hier guckt, die vermeintlich internationale Kämpferin ist ja gar nicht so überzeugt von dem, was ihr da gerade macht. Die Außensicht auf Tanja ist dann in dem Moment, armes, naives Mädchen, wo hast du dich hineinbegeben? Jetzt kommst du da nicht mehr raus. Und viele waren überzeugt, die Veröffentlichung, der Verrat letztendlich, wird hart bestraft werden. Und man hörte plötzlich 3 Jahre nichts mehr von Tanja. Bis dann besagter Journalist Jorge Botero, der ihr Biograf wurde, dann die Möglichkeit hatte, in den Dschungel zu kommen und sie zu treffen. Und in dem Moment gibt sie dieses eine Interview, was alles änderte, und zwar vor allem die Außenansicht auf sie. Sie wollte das wieder gut machen, was sie kaputt gemacht hatte, das Vertrauen der Bewegung in ihre Loyalität. Und deswegen sagt sie in die Kamera des Journalisten, wenn ihr nach wie vor glaubt, ihr kolumbianische Regierung, dass ich hier gegen meinen Willen bin, dann kommt her und ich werde euch begrüßen mit Kalaschnikows und Mörsergranaten. In dem Moment wurde die naive Tanja Niemeyer plötzlich zur Terroristin. Und ich fand das letztendlich ganz spannend zu sehen. Dieser große Spruch, für die einen sind sie Freiheitskämpfer, für die anderen sind sie Terroristen. Wer entscheidet das? Das fand ich in dem Moment dann doch sehr spannend, weil es war genau dieses eine Interview, was die Außenansicht auf diese junge Frau von einem auf den anderen Tag veränderte. Und zwar radikal veränderte.
Das Porträt einer Freiheitskämpferin hat Regisseur Marcel Mettelsiefen in seinem Dokumentarfilm zusammengefasst. Tanja, Tagebuch einer Guerillera. Der Film ist seit Donnerstag in unseren Kinos. Heute ist ein historisches Datum in Deutschland, denn heute, da jährt sich der Volksaufstand vom 17. Juni 1953 zum 70. Mal. Landesweit wird an das zentrale Ereignis der deutschen Demokratiegeschichte erinnert. Doch welche Spuren hat dieser 17. Juni eigentlich in der deutschen Filmgeschichte hinterlassen? Darüber spreche ich ausführlich mit dem Filmhistoriker Andreas Kötzing. Andreas Kötzing, Jubiläen, das sind ja immer ein willkommener Anlass, um historische Ereignisse darzustellen. Gibt es denn in diesem Jahr eine neue filmische Annäherung an diesen Juni 1953?
Ja, erstaunlicherweise doch relativ wenig. Also es gab unter der Woche eine neue ARD-Dokumentation, speziell über die Rolle der Frauen im Kontext des 17. Juni, durchaus informativ, aber sonst doch eher konventionell. Aber auf der fiktionalen Ebene fällt schon auf, dass es da erstaunlich wenig Neues dazu gibt. Nicht mal das obligatorische ARD-Event-Movie, das wir ja sonst eigentlich immer zu solchen Jahrestagen haben. Wobei ich mir gar nicht so sicher bin, dass diese ja eher randständige Rolle des 17. Juni irgendwas nur mit diesem Jubiläum zu tun hat. Denn ich kann mich auch in den letzten 10, 15, 20 Jahren kaum an Filme erinnern, die sich mit diesem Ereignis beschäftigen. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Fällt Ihnen spontan ein Film ein, der sich mal größer, umfangreicher mit dem 17. Juni beschäftigt hat?
Nein, also jenseits von größeren Reenactments in historischen Dokumentationen ist ein Spielfilm, ehrlich gesagt, mir nicht wirklich bekannt.
Nee, es ist tatsächlich auffällig, dass es das nicht gibt. Also vor 20 Jahren hat die ARD das mal probiert mit Tage des Sturms, eher ein klischeehaftes TV-Drama, so eine Familiengeschichte, die dort rund um einen streikenden Betrieb angesiedelt war. Und wenn man dann was anderes sucht, dann muss man noch viel weiter in die Geschichte zurückgehen. Zum Beispiel Gedenktag von Dieter Wedel, ein Dokudrama aus dem Jahre 1970. Aber das sind tatsächlich schon die bekannteren Sachen. Also alles, was es da sonst im fiktionalen Bereich gegeben hat, ist tatsächlich eher randständig oder das Ereignis taucht eher so beiläufig auf, wie zum Beispiel in Das schweigende Klassenzimmer von Lars Kraume, wo so indirekt auf den 17. Juni angespielt wird. Und ich finde es schon auffällig, weil im Vergleich zum Mauerbau zum Beispiel oder zur Friedlichen Revolution, wo wir Dutzende von Filmen haben, die sich mit den Ereignissen auseinandersetzen, ist der 17. Juni in der filmischen Erinnerungskultur doch erstaunlich unterrepräsentiert.
Und woran liegt das, dass jetzt ausgerechnet dieser Volksaufstand in der DDR so ein Schattendasein in der deutschen, im Kino, im Film überhaupt spielt?
Ja, ich glaube, da gibt es mehrere Gründe. Also einerseits gibt es erstmal wenig ikonisches Filmmaterial tatsächlich aus dieser Zeit, auf die man aufbauen könnte. Das Fernsehen war ja gerade erst im Entstehen. Entsprechend gibt es auch tatsächlich wenig überliefertes Filmmaterial vom 17. Juni. Man kennt ein paar Wochenschauaufnahmen, man kennt das, was gedreht wurde vor Ort in Berlin und in anderen Städten. Aber das ist nicht sehr viel, was es dort an filmischem Material gibt. Das ist sicherlich ein Grund, der dort mit reinspielt. Dann sicherlich auch zentral der Aspekt, dass die Erinnerung an das Ereignis natürlich immer sehr umstritten war. In der DDR war es tabuisiert, da durfte man kaum darüber reden oder wenn dann nur im Sinne der staatlichen Propaganda. Auf der westdeutschen Seite hingegen, wo es schon sehr, sehr viele dokumentarische Filme darüber gab, war die Erinnerung an den 17. Juni ja auch schnell ritualisiert. Da war es zwar ein Feiertag, aber viele Leute in der westdeutschen Bevölkerung wussten schon wenige Jahre später eigentlich gar nicht mehr, warum sie an dem Tag wirklich frei haben. Und diese etwas diffuse Form der Erinnerung oder auch diese fragmentarische Form der Erinnerung, die hat sich ja nach 1990 auf eine gewisse Art und Weise fortgesetzt. Es ist inzwischen kein offizieller Feiertag mehr und obwohl es wirklich Dutzende von Forschungsarbeiten dazu gibt, also ist wirklich immens dazu geforscht worden auf der historischen Ebene, ist der Platz dieses Ereignisses des 17. Juni, dieses Volksaufstandes in der öffentlichen Erinnerung doch erstaunlich ja fragmentarisch geblieben und da könnte man jetzt tatsächlich lange überlegen, woran das liegt, aber dass wir so wenig filmische Erinnerung daran haben, spiegelt das natürlich auf eine gewisse Art und Weise wider.
Auf der anderen Seite ist dieses Ereignis ja auch mit seiner ganzen Dramatik, bietet sich das völlig an, ehrlich gesagt, für einen Film, für eine große Leinwandinszenierung. Gibt es möglicherweise auch politische Gründe dafür, warum sich da bislang niemand herangetraut hat? Dieser Aufstand, der ist ja letzten Endes gescheitert.
Das stimmt, aber das Scheitern an sich wäre ja kein Grund, nicht einen Film darüber zu drehen. Da könnte man ja durchaus auch spannende Geschichten daran anknüpfen. Vielleicht ist es eher, wenn man nach den politischen Gründen fragt, eher eine Frage des Milieus, weil dieser Volksaufstand, der ging ja von streikenden Arbeitern aus. Er hat sich sozusagen aus dem Arbeitermilieu heraus entwickelt, binnen weniger Tage dann die gesamte Bevölkerung in der DDR erfasst, bis hin zu den ländlichen Regionen. Und die Frage ist, warum wird so etwas nicht ausgeleuchtet, speziell im deutschen Kino? Denn wenn wir ehrlich sind und uns ehrlich machen, das deutsche Kino interessiert sich eben für die arbeitende Bevölkerung, für das Arbeitermilieu erstaunlich wenig. In Großbritannien oder in Frankreich kann ich mir nicht vorstellen, dass so ein Ereignis so spärlich vom Kino behandelt worden wäre wie der 17. Juni. Denn Sie haben natürlich völlig recht, diese Geschichte liegt eigentlich brach. Ja, man könnte da eine herausragende Serie zum Beispiel drüber machen, über die Entstehung dieses Massenaufstandes, ausgehend vielleicht von einem kleineren Ort wie Bitterfeld oder so. Da wäre so viel zu erzählen. Aber ja, offenbar traut man sich da tatsächlich nicht so richtig ran. Und das ist generell natürlich so bei Themen, die eher so aus dem Milieu der einfachen Menschen, der Arbeiter kommen. Da ist das deutsche Kino mit großen Berührungsängsten ausgestattet.
Dann sollten wir auf die Art des Films gucken, die sich mit diesem 17. Juni auseinandergesetzt hat. Spielfilme haben wir gerade geklärt, gibt es in der Form nicht, aber Dokumentarfilme hat es gegeben. Wie wurde denn das Ereignis dort aufgearbeitet?
Ja, dort tatsächlich sehr, sehr umfangreich. Also schon früh, und es lohnt tatsächlich auch eine Wiederentdeckung, ist ein Defa-Dokumentarfilm von 1990, Wir den Besiegten von Andrea Ritterbusch. Das war tatsächlich der erste Versuch, dieses Tabu zu brechen. Sie hat mit Zeitzeugen gesprochen und damals viele noch offene Fragen gestellt in diesem Film. Den lohnt es sich auf jeden Fall wieder anzuschauen. Und dann haben wir eine ganze Vielzahl von Dokumentationen im Fernsehbereich gehabt, wo viele Facetten dieses historischen Ereignisses ausgeleuchtet worden sind, archivalisches Material gehoben wurde. Aber das hat eben auch nicht unbedingt zu einer tieferen Verankerung im öffentlichen Gedächtnis geführt. Und ich glaube, Spielfilme, die können das natürlich. Wir wissen das, dass Spielfilme dazu beitragen können. Ich tue mir jetzt trotzdem schwer, mir das jetzt unbedingt zu wünschen für das deutsche Kino, denn das ist ja auch schon oft genug nach hinten losgegangen, wenn solche historischen Ereignisse mit großem Aufwand inszeniert worden sind. Aber ich glaube, das bleibt schon eine spannende Leerstelle, die irgendwann gefüllt werden muss. Vielleicht von der jüngeren Generation von Filmemachern, also bei Thomas Stuber zum Beispiel, könnte ich mir das super gut vorstellen, dass er sich so einem Milieu annimmt und darüber was erzählt, aber auch viele andere junge Filmemacher, die vielleicht dann auch andere Fragen an das historische Ereignis stellen und dann vielleicht eine Geschichte erzählen, die auch das Identifikationspotenzial in das Publikum tragen könnte, das eigentlich berechtigterweise von so einem großen, wichtigen Ereignis wie dem 17. Juni 1953 ausgehen sollte.
Der 17. Juni, ein historisches Ereignis ohne filmhistorisches Gedächtnis. Die Gründe dafür habe ich erörtert mit Andreas Kötzing. Vielen Dank. Filme und Serien über die Themen Klima, Umwelt und Naturschutz erleben gerade einen wahren Boom auf unseren Bildschirmen. Erst in den letzten Tagen kamen ganze 4 Produktionen zu uns. Eine davon ist die Serie Farm Rebellion von Disney+. Darin wird der deutsche Landwirt Benedikt Bösel porträtiert.
Er probiert mit nachhaltiger, ökologischer und rebellischer Landwirtschaft seine Arbeit in Zeiten der Klimakrise zukunftsfähig zu gestalten. Und unsere Autorin Anna Wollner wollte sich diesen ungewöhnlichen Serienstar und seine Mission näher ansehen und hat Bauer Bösel auf seinem Hof im brandenburgischen Altmadlitz besucht.
Eine riesengroße Weidefläche außerhalb von Altmadlitz im Landkreis Oder-Spree. Benedikt Bösel, Ende 30, gerade zum zweiten Mal Vater geworden, 2022 ausgezeichnet als Landwirt des Jahres und Gesicht der Serie Farm Rebellion, steht inmitten seiner knapp 200 Kühe und hebt einen Zaun.
Wir machen jetzt Folgendes, wir laufen jetzt davor und dann lassen wir die Kühe einmal in die nächste Station laufen.
Die Weidefläche ist eingegrenzt, in sich noch einmal durch mobile Zäune unterteilt. Die Kühe, die ausschließlich Weidekühe sind, werden alle paar Stunden weitergetrieben, um den Boden zu schonen.
Dass die Kühe eben ziehen, fressen, trampeln, ziehen, fressen, trampeln. Das heißt, in 2 Stunden sieht das hier genauso aus wie hier. Und was dann eben passiert ist, dass wir auf diese Flächen, also auch die jetzt hier hinter uns liegenden, halt Wochen, Monate lang nicht zurückkommen. Das heißt, diese Pflanzen, die jetzt hier beäst wurden, reagieren auf diesen Beäsungsschock mit Wurzelwachstum. Das können sie deswegen, weil auch noch so viel Gras übrig geblieben ist.
Die Kühe sind weitergezogen. Bösel steht neben Luciano, seinem brasilianischen Kuhflüsterer, der auf dem Hof Gut und Bösel fürs Vieh zuständig ist und auch in der Disney-Plus-Doku-Serie Farm Rebellion vorkommt. Man spürt den Respekt vor den Tieren, aber auch die Anerkennung, die Liebe. Denn, so Bösel, die Kühe sind für ihn Teil seiner Familie.
Wir beide stehen halt dann da häufig und schauen einfach nur. Und wir stehen dann stundenlang neben der, also weit von der Kuh weg, dass sie sich nicht gestört fühlt, aber versuchst die Situation zu lesen. Du weißt nichts. Du stehst wirklich wie eine Katze vorm Mauseloch am Ende des Tages. Du hast nur ein bisschen Erfahrung und ein Gespür fürs Tier.
Ein bisschen Erfahrung und viel Gespür, das trifft auch auf Bösel zu. Früher war er Investmentbanker, hat dann den Hof seiner Eltern übernommen. 3000 Hektar, überwiegend sandiger Boden in einer der trockensten Gegenden Deutschlands. Er wollte alles digitalisieren, große Maschinen anschaffen und hat dann festgestellt, dass es, um den Hof zukunftsfähig zu gestalten, um etwas ganz anderes geht.
Und gleichzeitig ist mir halt aufgefallen, dass diese ganzen, damals war das, ne, das war dann 2017, 16, 15, dass die ganzen Pitch-Decks der Startups immer von irgendwelchen Horrorszenarien ausgegangen sind. Degradierte Böden, unvorhersehbares Wetter, wir müssen jetzt die landwirtschaftliche Produktion um 70% steigern, wir müssen dies, wir müssen jenes. Damals dachte ich mir schon immer, hä? Warum sind das denn irgendwelche Zukunftsszenarien? Das ist heute schon auf unserem Standort irgendwie Realität, weil Brandenburg hat einfach extrem sandige Böden und eh immer schon sehr geringe Niederschläge gehabt.
Bösel hat seinen Betrieb den Bedingungen angepasst, legt den Schwerpunkt auf Agroforst, Forschung und multifunktionale ökologische Landnutzung, geht dabei ganz neue innovative Wege, hat, wie die Serie Farm Rebellion zeigt, weltweit nach VordenkerInnen gesucht, deren Fokus der Boden ist.
Weil der gesunde Boden, ein gesundes Ökosystem, ein intaktes Ökosystem, das ist das Einzige, was mit sich verändernden Anforderungen, insbesondere klimatisch, mit Unvorhersehbarkeiten ausgehen kann. Unsere menschliche, lineare, technologisierte Versuch, alles irgendwie einfach und kontrollierbar zu machen, das kann das eben nicht. Naja, und dann habe ich eben diese verschiedenen Vordenker und Vordenkerinnen gefunden. Einige kommen in der Serie auch vor, Ernst Götz vielleicht als allererster, die halt wirklich auch über Jahre gezeigt haben, wie erfolgreich man damit sein kann, wie sehr man Boden aufbauen kann, wie sehr man auch ökonomisch sozusagen besser Landwirtschaft betreiben kann.
Total gespannt. Eine kurze Jeepfahrt später und Bösel präsentiert stolz eines seiner Ergebnisse. Wieder ein riesiger Acker, diesmal keine Kühe, sondern schmale Streifen mit viel Grün zwischendrin. Das Konzept hier heißt Agroforst.
Ja, Agroforst ist halt die Kombination von Landwirtschaft mit Forstwirtschaft. Also indem du halt schmale Baumstreifen über den Acker auch verteilst, wo du halt den Acker sozusagen zwischen den Baumstreifen noch nutzen kannst als ganz normalen Acker und aber noch die Baumstreifen hast. Und dann wurde eben gesagt, über die Bäume hast du halt unglaubliche ökologische Leistungen in Bezug auf Wasseraufnahme, Wasserspeicherfähigkeit, Humusaufbau, Biodiversitätsaufbau, kannst aber auch irgendwelche werthaltigen Früchte dort integrieren und hast halt mehrere Nutzungen auf der gleichen Fläche im gleichen Jahr.
Syntropisches System heißt das Konzept. Neben Sanddorn wachsen Zitterpappeln, Birken, Eschen, es wachsen Gräser, Beeren, Kräuter. Irgendwann später sollen noch Hühner hier ihre Nahrung finden. Ein stabiles Ökosystem statt Monokultur. Bösel und sein 30-köpfiges Team, die fast alle gemeinsam auf dem Gut leben, das zeigt auch immer wieder die Serie Farm Rebellion, versuchen das Beste aus der Situation zu machen, das Beste aus der Klimakrise, im Trial-and-Error-Prinzip eine Vision für die Landwirtschaft von morgen zu erschaffen.
Wir Menschen müssen wieder Freude an der Natur haben, wieder verstehen, wie wichtig die Landwirtschaft ist, verstehen, warum die Landwirtschaft der Schlüssel ist zu allen großen Problemen unserer Zeit. Und ich glaube, so ein Format, so eine Plattform ist halt einfach unglaublich in der Lage, Menschen anzusprechen und zu faszinieren und zu begeistern. Und diese Begeisterung ist, glaube ich, das, was wir halt brauchen für die Landwirtschaft und für die Arbeit der Landwirte und Landwirtinnen. Und das war für mich der Grund, das zu tun.
Anna Wollner besuchte Landwirt Benedikt Bösel, den Star der Doku-Serie Farm Rebellion, die seit Mittwoch auf Disney Plus zu sehen ist. Nächste Woche kommt der französische Spielfilm Die Rumba-Therapie in unsere Kinos. Regisseur Franck Dubos spielt selbst die Hauptrolle in diesem Film, den notorisch schlecht gelaunten Schulbusfahrer Tony, der eines Tages einen Herzinfarkt erleidet.
Monsieur Quentin, Monsieur Quentin, ich bin Dr. Maury. Seien Sie beruhigt. Ich habe Sie operiert, nochmal gut gegangen. Wir haben Ihnen Stents in die Herzkranzgefäße eingesetzt.
Bitte was?
Stents, das sind Metallfedern, die die Gefäßwände erweitern und vermeiden, dass sie sich verschließen. Ich bin durch ein kleines Loch nach oben gegangen, wie beim Klempnern quasi.
Getriggert durch diese Todeserfahrung macht es sich Toni zu seiner Aufgabe, sich seiner entfremdeten Tochter wieder anzunähern. Diese arbeitet als Tanzlehrerin und da denkt sich Toni, es ist eine tolle Idee, sich quasi undercover als Tanzschüler in ihre Klasse zu schleichen. Aus dieser Ausgangslage macht Rumba-Therapie eine sehr leichte, melancholische Komödie, die in dieser Form ehrlich gesagt nur die Franzosen beherrschen. Regisseur Franck Dubosc war in Berlin, um seinen Film vorzustellen. Ich habe ihn in einem Hotel getroffen zum Interview und wollte erst von ihm erfahren, ob er denn selber ein guter Tänzer ist.
Pas vraiment. Also nicht wirklich. Und genau deswegen mache ich das. Es ist nicht das erste Mal, dass ich im Kino tanze, in einem Kinofilm tanze, aber weil eben das Kino was anderes ist und nicht das Leben, mache ich gerne Sachen im Kino, die ich sonst im Leben niemals machen würde. Und ich bin schon jemand, der sehr zurückhaltend in einer gewissen Weise ist, der sich da nicht so sehr zur Schau stellen mag, gerade wenn es bei einem Tanz ein Tanz zu zweit ist. Und von daher tue ich so, als könnte ich tanzen. Und in diesem Film tue ich zwar so, aber es ist klar, dass ich es nicht sehr gut mache.
Die Frage ist natürlich, was inspirierte Sie denn zu der Geschichte von Rumba-Therapie letztendlich?
Also zuerst war da einfach eine Lust, den Gesellschaftstanz so als eine Folie zu nehmen, um eine Leichtigkeit und eine Komödie zu machen. Und ich gebe zu, ich wollte mich eigentlich darüber lustig machen. Als ich dann aber den ersten Tanzkurs wirklich selber belegt habe, wo diese Gesellschaftstänze gelernt werden, also nach 3 Minuten beneidete ich plötzlich die Leute, die da tanzten. Und dann wurde es plötzlich doch eine andere Geschichte. Dann wollte ich eigentlich eine Geschichte darüber erzählen, über das Verlassensein. Über das Verlassen und das Verlassensein. Das war mir dann plötzlich sehr wichtig, weil ehrlich gesagt, von dem Punkt an, wo ich selber Kinder bekommen habe, habe ich immer das Gefühl, sie zu verlassen, wenn ich meine Arbeit mache. Und natürlich beißt sich die Katze in den Schwanz, weil indem ich diesen Film gemacht habe, habe ich sie nicht nur wieder verlassen. Ich bin jetzt ja auch in Deutschland auf Promotion-Tour oder habe auch in Frankreich für den Film geworben und dann lasse ich sie alleine. Aber sie haben den Film gesehen und haben zu mir gesagt, Papa, du lässt uns nie allein. Und dann natürlich, wenn man eine Vater-Tochter-Geschichte erzählt und man erzählt, wie sie tanzen, wie sie sich in den Arm nehmen, dann ist das natürlich etwas sehr viel Berührenderes, als wenn sie beispielsweise nur Tennis spielen würden, gegeneinander. Und dieses Tanzen vereint einfach die Menschen. Und ich finde, Tanz als solcher ist wirklich so ein Akt der Liebe.
Die Hauptfigur als Vater hat ja vieles falsch gemacht und ich hatte das Gefühl natürlich, dass er versucht, die Fehler seines Lebens wieder gut zu machen. Und so wie Sie das gerade erzählt haben, haben Sie ja ein sehr optimistischen Ansatz, wenn es um diese Frage geht. Kann man die Fehler seines Lebens wieder gut machen? Nach dem Film habe ich das Gefühl, dass Sie da Optimist sind und dass das geht.
Réparer les fautes réellement, je ne pense pas.
Also ich glaube nicht, dass man wirklich etwas reparieren kann, also jedenfalls nicht im wahren Leben. Aber ich denke schon, dass man, wenn man schon mal beginnt zu akzeptieren, dass man Fehler gemacht hat, dass das der erste Schritt auf den anderen zu ist. Und in der Vergangenheit kann man nichts mehr ändern. Man kann nur noch etwas für die Zukunft verändern. Das heißt, man kann etwas verbessern. Also das glaube ich schon, dass man etwas verbessern kann. ein Film übers Tanzen und ihre Hauptfigur heißt Toni. Und ich musste da sofort an Toni Moreno denken, den John Travolta in Saturday Night Fever gespielt hat. Spielen Sie auch ironisch mit diesen Bezügen, dass Tanzen im Film ja auch eine Geschichte hat?
En fait, non. C'est assez... Non, non, c'est un hasard. C'est un hasard.
Nein, eigentlich nicht. Das ist wirklich ein Zufall. Ich habe einmal einen Film gedreht, Disco. Da spielte ich eine Figur, die hieß Didier Travolta. Und da habe ich auch getanzt. Also hier ist mir das wirklich nicht bewusst gewesen. Da muss irgendwas in meinem Unterbewusstsein vielleicht mitgespielt haben. Und Sie sind auch wirklich der Erste, der das festgestellt hat. Hat noch niemand festgestellt bisher. Und bei Didier Travolta war es Absicht, aber hier nicht.
Dans l'inconscience, personne n'avait jamais noté. Je n'ai pas fait exprès.
Ich frage auch, weil Toni als Busfahrer den Kindern englische Begriffe beibringt. Und da ist ja auch so ein unerfüllter Traum von Amerika in dieser Figur. Was ist das für ein Traum? Was ist das für eine Sehnsucht?
Pour quelqu'un comme ça, de simple, comme Toni dans le film, comme
moi... Also Toni ist ja doch ein sehr einfacher Mann. Und der hat eben noch diesen Kindheitstraum nach Amerika. Und ehrlich gesagt war das eher der Traum meines Vaters, also der Generation von meinem Vater. Ich glaube, die heutigen 20-Jährigen, die Väter von 20-Jährigen heute, die träumen nicht mehr von Amerika. Das hängt auch damit zu tun, dass es heute fast ein Albtraum ist, an Amerika zu denken. Aber damals, zumindest dieser Generation, Vintage, da war Amerika einfach der Traum, auch wenn man sich diesen Traum gar nicht erfüllen konnte. Und darum geht es so ein bisschen auch, ein Klischee von diesem amerikanischen Traum. Aber wie gesagt, ich habe da mehr an die Generation meines Vaters gedacht, daher auch der Schnurrbart, weil das war die Generation meines Vaters, die so Schnurrbart getragen hat. Ich
habe répondu à la question, mais c'est plus par le voilà, le côté un peu qui ressemble un peu au papa des gens de mon âge. D'ailleurs la moustache, c'est pour ça. Je lui ai mis la moustache pour ressembler au papa des gens de mon âge.
Sie spielen ja auch damit, dass diese Figur von Toni auch so ein gewisses, auch konservatives Verhältnis zu Frauen hat. Ich fand das sehr schön bei seiner Nachbarin, die ja seine erste Tanzpartnerin wird, Fanny Massamba. Da hat man das Gefühl, dass er denkt, sie kommen doch aus Afrika, sie können doch bestimmt gut tanzen. Und dann muss sie ihm erklären, das ist einfach nicht so, nicht jeder Afrikaner kann gut tanzen. Also ist dieses Spiel mit Vorurteilen so ein Vehikel für Humor in ihrem Film gewesen?
Oui, oui, je voulais jouer avec ça. C'était, parce que le film est non seulement...
Es ist eben nicht nur ein Film über eine Vater-Tochter-Beziehung, sondern es ist auch ein Film, dass uns manchmal die am meisten helfen, von denen wir es eigentlich am wenigsten erwartet haben. Und genau darum geht es hier. Toni ist schon ein bisschen rassistisch. Und wenn man ein Drehbuch schreibt, will man ganz viel reinpacken und es passt nicht immer alles rein. Also dann hätte ich einen Film machen müssen, der 5 Stunden lang wird. Und das wäre natürlich zu viel gewesen. Aber ich wollte schon ein bisschen auch von diesem Rassismus erzählen, von diesem nachbarschaftlichen Rassismus sozusagen.
Un tout petit peu de ce racisme de voisinage.
Aber taut er auch als Mann etwas auf? Er hat ja auch so ein sehr starres Vorgehen, das ist männlich, das ist weiblich. Und ich hatte das Gefühl, dass auch in den Gesprächen mit seinem guten Freund das so ein bisschen auftaucht. Der Freund sagt, er hat mal Ballett getanzt, wie alle, sagt er. Und er meint, nicht alle Männer haben Ballett getanzt. Also ist Toni auch ein Mann, der sich als Mann nochmal neu erfindet, nicht nur als Vater?
Oui, c'est-à-dire qu'il, je pense que c'est un homme qui se cache.
Toni ist jemand, der sich versteckt. Er versteckt sich natürlich hinter dieser ganzen Maskulinität. Und in dem Moment, wo er seiner Tochter näher kommen möchte, muss er auch menschlicher werden. Also auch diese feminine Seite wieder in sich neu herauskitzeln, die er halt versteckt hat. Und er hat sich hinter diesen Klischees versteckt. Und insofern ist es schon eine Figur, die vielleicht nicht eine Feminität wiederfindet, aber eine Menschlichkeit.
Si ce n'est sa part de féminité, en tout cas sa part d'humanité.
Regisseur Franck Dubosc sprach mit mir über die Komödie Die Rumba-Therapie, zu sehen ab kommendem Donnerstag in unseren Kinos.
An dieser Stelle wollen wir nochmal in die Ukraine gucken. Seit Beginn des russischen Angriffskrieges haben wir immer wieder über das Schicksal des Nationalen Filmarchivs in Kiew berichtet. Das Oleksandr Dovchenko-Institut, also das staatliche Filmarchiv der ganzen Ukraine, war durch die Luftangriffe immer wieder in Gefahr getroffen und zerstört zu werden. Diese Woche waren die Leiterin des Instituts, Olena Gochatschuk, zu Gast im Berliner Arsenal, um ihre Archivarbeit in Zeiten des Krieges zu besprechen. Und Christian Berndt hat sie und ihre Kollegin Maria Glasunova für uns getroffen. Mit ihnen hat er sich unter anderem über die vielen Probleme unterhalten, mit denen sich die Frauen seit Beginn des Angriffskrieges herumschlagen müssen.
Die Soldaten kehren heim von der Front, aber kaum sind sie zurück, geht der Streit los zwischen den ukrainischen und russischen Soldaten. Alexander Dovzhenkos Film Arsenal von 1928 erzählt vom Ende des Ersten Weltkriegs und der Revolution 1918 in der Ukraine. Der Film ist ambivalent, er heroisiert den Sieg der Revolution und zeigt zugleich drastisch das Leiden der ukrainischen Bevölkerung. Nach diesem Filmklassiker hat sich das Arsenal, das Institut für Film- und Videokunst in Berlin, benannt. Und einen besseren Zeitpunkt hätte man sich kaum vorstellen können für die Veranstaltung, die jetzt zum 60. Geburtstag des Arsenals stattfand. Zum Festival der Internationalen Filmarchive waren eingeladen die Leiterin und die Kommunikationsleiterin des Kiewer Dovzhenko Centers des Nationalen Filmarchivs der Ukraine. Benannt ist es nach dem Regisseur des Films Arsenal.
Before 1994, when center was established.
Bevor das Dovzhenko Center 1994 nach der Unabhängigkeit der Ukraine gegründet wurde, so Direktorin Olena Goncharuk, gab es kein Kinofilmarchiv in der Ukraine. Zwar war 1922 mit der staatlichen Filmorganisation FUFKU eine eigene ukrainische Filmproduktion entstanden, aber in den frühen 30er Jahren wurde das Studio von Stalin geschlossen. Die Zeit des unabhängigen ukrainischen Films war vorbei. Und das ukrainische Filmarchiv wurde nun auf russisches Gebiet verbracht.
When we became independent again, we started the process of collecting our history together.
Als die Ukraine 1991 wieder unabhängig wurde, begann man, sagt Goncharuk, das Filmerbe neu zu sammeln. Das Dovzhenko Center sehe es auch als seine Aufgabe, mit der Pflege dieses Filmerbes die Kontrolle über die nationale ukrainische Erinnerung wieder zu gewinnen, die zu Sowjetzeiten von Russland bestimmt wurde. Gerade in diesen Kriegszeiten sei das wichtig, aber ausgerechnet jetzt soll das Dovzhenko Center sein Filmarchiv an eine noch nicht existierende Filmagentur abgeben. Hintergrund dieses präsidialen Erlasses ist, dass die gut gelegene Immobilie des Centers verkauft werden soll. Seit letztem Sommer kämpft das Archiv mit öffentlichem Protest um seine Existenz, sagt Goncharuk. Es ist ein Krieg mitten im Krieg. Wie wichtig das nationale Filmerbe für die Ukraine gerade jetzt ist, betont nach der Veranstaltung die Kommunikationsleiterin des Dovzhenko Centers, Maria Glasunova, im Gespräch. Seit Kriegsbeginn ist das Interesse der sonst eher Hollywood-begeisterten Ukrainerinnen am heimischen Film stark gestiegen, auch an Filmklassikern, die das Dovzhenko Center in öffentlichen Vorführungen zeigt.
We had our sold out even for silent movies.
Die Kinos mit 400 Plätzen, meint Glasunova, sind sogar ausverkauft, wenn Stummfilme gezeigt werden. Und das mitten im Krieg. Neben ihrer Arbeit im Dovzhenko Center ist Glasunova auch noch mit einem anderen Projekt beschäftigt. Sie ist Kommunikationsleiterin des ukrainischen Kriegsarchivs. Es wurde letztes Jahr kurz nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine ins Leben gerufen.
In the beginning of full-scale invasion,
mit dem Beginn des russischen Angriffskrieges wurde jedem in der Ukraine klar, sagt Glasunova, dass dies ein historischer Moment ist. Und alle haben Smartphones in der Ukraine, sagt sie, und dokumentieren das Geschehen. Das DocuDays Festival in Kiew, das größte osteuropäische Dokumentarfilmfestival zum Thema Menschenrechte, hat mit einem Non-Profit-Unternehmen zur digitalen Datensicherung das Kriegsarchiv entwickelt. Es ist ein reines Online-Archiv, in dem Materialien zum Kriegsgeschehen, Videos, Audios, Fotos gesammelt werden. Es sind Interviews darunter, die Filmemacher mit Ukrainern in den zeitweise von Russen besetzten Gebieten geführt haben. Ein älteres Bauernehepaar erzählt, dass es für 20 ausgehungerte russische Soldaten Essen kochen und damit die eigenen Vorräte verbrauchen musste. Außerdem kann jeder Ukrainer, nachdem er seine Daten hinterlegt hat, eigene Videos und Audios auf der Website des Kriegsarchivs hochladen. Hier findet man, sagt Glasunova, vor allem Alltagsgeschichten. Und die sind oft, sagt sie, rührend. Wie die Geschichte von einem Rentner, dessen Haus zerstört wurde.
Also in his part of land.
Auf seinem Land war ein riesiger Bombenkrater entstanden. Kurzerhand füllte er ihn mit Wasser und setzte Fische hinein, damit sein Enkel angeln kann. In einem anderen speziellen Bereich des Archivs werden Aufnahmen von Kriegsverbrechen gesammelt, die Menschenrechtsorganisationen dokumentiert haben. Dieser Teil der Sammlung soll für spätere Kriegsverbrecherprozesse als Beweismaterial dienen. Und außerdem sammelt das Archiv über ein automatisiertes System Informationen aus Messenger-Diensten im Internet. Schon jetzt, sagt Glasunova, ist der Ukraine-Krieg der bestdokumentierte Krieg der Geschichte. Diese ganzen Daten auszuwerten, wird Jahrzehnte dauern.
Das Nationale Filmarchiv der Ukraine kämpft gleich an mehreren Fronten ums Überleben. Christian Berndt gab uns einen Einblick in die Arbeit des Archivs, das ein Zentrum der filmischen Erinnerungskultur des Landes geworden ist. Und dieser Blick auf die Lage der Filmarbeit in der Ukraine während des Krieges beendet Vollbild für diesen Samstag. Mehr Kino im Radio dann wie gewohnt in einer Woche.